Der Tapón del Darién zwischen Kolumbien und Panama. Es ist das Jahr 2023. Marie ist mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern auf der Flucht. Marie ist nicht ihr richtiger Name. Den wissen wir nicht. Sie und ihre Familie sind auf dem Weg von Haiti nach Mexiko. Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras und Guatemala liegen noch vor ihnen. Der Weg ist anstrengend. Sie ist schwanger. Mit Zwillingen. Das war sie schon, als sie mit ihrer Familie vor Wochen aufgebrochen ist. Nun befindet Marie sich auf der gefährlichsten und tödlichsten Fluchtroute der Welt, den Tapón del Darién. Wie sie haben etwa 500.000 Menschen sich 2023 aufgemacht, diesen tückischen Dschungelstreifen mit Sümpfen, hohen Bergen und reißenden Flüssen zu durchqueren. Etwa 100 Kilometer lang ist die Route durch den Dschungel. Überall liegen hier verlorene oder weggeworfene Gegenstände und auch immer wieder verwesende Leichen. Die Gefahr ist allgegenwärtig, nicht nur durch die Natur, sondern auch durch die Menschen. Marie und ihre Familie werden es bis nach Honduras schaffen. Hier werden die Zwillinge geboren. Doch Maries Erschöpfung ist zu groß. Sie stirbt. Ihr Mann macht sich mit den zwei älteren Kindern wieder auf den Weg nach Mexiko. Die Zwillinge lässt er im Waisenhaus in Honduras zurück. So groß ist die Not. 2023 waren allein auf dem Tapón del Darién 500.000 Menschen auf der Flucht. Und das ist nur der kleinste Teil. Insgesamt waren es in dem Jahr in Lateinamerika 20 Millionen Menschen, die sich auf der Flucht befunden haben. Darunter überproportional viele Kinder. Warum das so ist, welchen Gefahren Kinder auf der Flucht ausgesetzt sind, was sie anschließend erleben und was in vielen Ländern Lateinamerikas durch kirchliche Hilfsorganisationen getan wird, um ihr Leid zu mildern, darüber spreche ich mit dem Lateinamerika-Experten Jürgen Schübelin. Ihr hört Zeit für Mission. Mein Name ist Tanja Stümkel. Hallo Jürgen Schübelin. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für Mission nehmen.
Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, heute über ein Thema zu sprechen, das mir sehr am Herzen liegt.
Genau, weil wir wollen ja heute ein bisschen über Lateinamerika, speziell Kinder und Familien auf der Flucht sprechen. Kein einfaches Thema, aber ein Thema, für das Sie brennen. Da frage ich gleich mal ganz direkt, welche Länder in Lateinamerika haben denn in den letzten Jahren den größten Zustrom von flüchtenden Familien und Kindern erlebt?
Das ist an allererster Stelle Kolumbien, das Land, das die meisten Menschen aus Venezuela aufgenommen hat, aber dann natürlich auch die Nachbarländer drumherum, Ecuador, Peru, Chile mit über einer halben Million Geflüchteten, Brasilien und dann die mittelamerikanischen Länder, Guatemala, Honduras, Mexiko. Das sind dann die Länder, die gleichzeitig auch Transitstaaten sind für diejenigen, die versuchen, eben weiter nach Norden in die USA zu gelangen.
Und von wo flüchten die Menschen?
Also das Land, das praktisch sowas wie der ausstoßende Motor und auch der gewaltigste Faktor bei dieser Migrationsbewegung von inzwischen über 20 Millionen ist, das ist Venezuela mit 8,6 Millionen Menschen, die vor diesem Maduro-Regime und den unsäglichen Lebensbedingungen in diesem Land versuchen, anderweitig eine Bleibe, eine Zukunft und vor allem Sicherheit für sich und ihre Kinder zu finden. Nach Venezuela muss man von Haiti sprechen und natürlich auch Länder wie Ecuador, das ist ein neuer Player in dieser gewaltigen Migrationswelle der letzten zurückliegenden Jahre ist.
Und von wie vielen Menschen sprechen wir da insgesamt, die da in Lateinamerika auf der Flucht sind?
Also der UNHCR, der Hochkommissar für Menschen auf der Flucht und ihre Rechte, spricht von über 20 Millionen Menschen, die in Lateinamerika entweder vertrieben wurden oder durch die Lebensbedingungen gezwungen wurden zu migrieren. 20 Millionen, das ist eine gewaltige Ziffer. Das ist ein Fünftel aller Menschen, die auf der Welt auf der Flucht sind. Und wir müssen uns ja vergegenwärtigen, Lateinamerika hat gerade mal 8% Anteil an der Weltbevölkerung. Also insofern völlig überproportionale Zahlen im Vergleich zu anderen Regionen.
Was sind denn die Hauptfluchtursachen in den verschiedenen Ländern Lateinamerikas? Also sind das, ich vermute, es sind unterschiedliche. Oder gibt es auch weitere Faktoren, die so Fluchtbewegungen begünstigen?
Zunächst müssen wir einfach mal sagen, was diese Situation derart komplex gemacht hat, ist eine in der Geschichte einzigartige Verelendung, Verarmung in ganz, ganz kurzer Zeit. Also Lateinamerika ist ja der Kontinent weltweit, der am stärksten unter der Corona-Pandemie gelitten hat, mit 1,5 Millionen Menschen, die da gestorben sind während der Corona-Jahre. Und das hat vor allem in Ländern, die über ganz prekäre Sozialsysteme nur verfügen, also die am stärksten durch diese neoliberalen Veränderungen in den Vorjahren geprägt waren, eben eine Verarmung, Verelendung hervorgerufen. Die Sozialstatistiken sprechen von über 208 Millionen Menschen, die im Zuge von Corona zu der Gruppe der Armen oder Ärmsten gehören. Und davon hat sich der Kontinent nicht erholt in den vergangenen Jahren. Und das führt natürlich dazu, dass Menschen versuchen, einmal eine bessere Zukunft für sich und ihre Kinder zu finden und zum anderen einfach versuchen, auch dem, was eine Folge dieser Verelendung ist, nämlich eines extremen Anwachsens von Gewalt zu entkommen. Und das ist, glaube ich, die zweite und in Kombination mit der ersten Erklärung die toxischere Entwicklung. Im Grunde genommen, dieser ganze Kontinent erlebt eine Gewaltspirale, die in dieser Form in der Weltgeschichte eigentlich einzigartig ist. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, so gering der Anteil Lateinamerikas an der Weltbevölkerung ist, so überproportional hoch sind die Zahlen von Menschen, die Opfer von Gewaltverbrechen werden. Also 4 von 10 weltweit registrierten Totschlags- oder Morddelikten spielen sich in Lateinamerika ab. Und das hat natürlich ganz, ganz fatale Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl von Menschen. Und Lateinamerika ist eben in den zurückliegenden Jahren, und dazu hat eben auch die Corona-Pandemie beigetragen, in so einen Sog geraten, bei dem Rechtsstaatlichkeit, funktionierende Polizei- und Justizmechanismen zerbröseln, atomisieren und stattdessen eben organisiertes Verbrechen, kriminelle Strukturen in vielen Ländern, in denen die Staaten nicht mehr präsent sind oder in vielen Regionen, besser gesagt, in denen die Staaten nicht mehr präsent sind mit ihren Strukturen, übernehmen die die Herrschaft. Und das führt dazu, dass Menschen unter Gewalt leiden. Und es sind nicht nur Ober- und Mittelschichten, die da bedroht werden von diesen kriminellen Strukturen, sondern auch ganz, ganz stark die Menschen in den armen Vierteln, selbst in ländlichen Gebieten, wo es einfach keinerlei Verteidigung und keine Schutzmechanismen gibt.
Warum ist das so? Also, was gibt es da zu holen?
Also vor allem in den armen Vierteln werden Menschen Opfer von Schutzgelderpressungen. Oder wir haben aus Berichten von Partnerorganisationen, beispielsweise in Ecuador, gehört, dass diese organisierten Banden beispielsweise Schulkinder auch von armen Familien entführen, hohe Lösegeldforderungen stellen und dadurch die ganze Comunidad, die Community zwingen, sei es wie auch immer möglich, Mittel aufzubringen, um dieses Lösegeld zu zahlen. Und ganz oft enden diese Entführungen eben trotzdem tödlich, obwohl die Familien dann diese horrenden Summen aufbringen, einfach weil die Gangs keine Zeugen am Leben lassen wollen, die sie möglicherweise identifizieren. Andere Formen von Gewalt gegen die Menschen sind ganz normale Erpressungen, Schutzgelderpressungen. Also jemand hat einen Kiosk und wird dann erpresst, ist, einen Teil seiner Tageserlöse abzugeben an Gangs, Drogenhandel, Menschenhandel, das Schmuggeln von Waffen und so weiter. Das alles beeinträchtigt auch die Sicherheit in den armen Vierteln. Und dann geraten eben Menschen zwischen die verschiedenen Fronten von sich befeindenden Gangs. Das erleben wir immer wieder, hören wir immer wieder von Partnerorganisationen, dass dann Menschen in armen Vierteln, so, das klingt zynisch, wenn man das sagt, Opfer von Kollateralschäden werden, also Auseinandersetzungen zwischen den Gangs. Und dazu muss man einfach sagen, historisch ist es in Lateinamerika so, wenn Sie als Mensch mit geringem Einkommen, mit wenig sozialem Prestige Opfer von einer Gewalttat werden, dann schützt sie die Polizei oder die Justiz nicht, sondern da ist man dann nur auf sich gestellt. Und das zusammen bildet eben die Hauptursache dafür, dass Familien Hals über Kopf alles verlassen und versuchen, irgendwie sich in Sicherheit zu bringen. Eine Entwicklung, die wirklich an Massivität nicht zu überbieten ist. Und vielleicht muss man einfach auch vergleichen, also wenn man sich beispielsweise diese Bilder vor Augen führt, wer kommt in Europa an, wer sind die Menschen in den Booten, die da auf Lampedusa oder auf Sizilien oder auch auf den griechischen Ägäisinseln ankommen, unter Lebensgefahr das Mittelmeer überquert haben, das sind oft junge Männer, wo die Communities dahinter alles versuchen, um denen die Möglichkeit zu geben, diese Schlepper zu bezahlen, die Fluchtrouten nutzen zu können. Und in Lateinamerika sind das dann die ganzen Familien, die einfach versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, Eltern in Todesangst um ihre Kinder oder auch eine andere Situation, dass Gangs versuchen, Jugendliche zwangs zu rekrutieren und den Eltern bleibt dann keine andere Option, als zu sagen, wir fliehen.
Das kann man sich tatsächlich kaum vorstellen. Und es ist ja genau, wie Sie sagen, wir haben hier eine andere Sicht auf Geflüchtete, weil eben andere Geflüchtete zu uns kommen in der
Genau,
Hauptmenge,
genau,
ne?
genau.
Hm. Jetzt sagen Sie, Sie versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, aber so eine Flucht ist ja jetzt erstmal auch keine Sicherheit. Was für Bedingungen oder was erleben Menschen auf dieser Flucht, die Sie da antreten?
Nee, die Flucht ist extrem gefährlich und es sind auch Zehntausende, die das nicht überleben. Was ist gefährlich? Gefährlich ist zum einen, diese Menschen kommen ja nicht in Länder, die über die Infrastruktur oder über Sozialsysteme verfügen, um mit Geflüchteten arbeiten zu können, denn irgendwelche Angebote machen zu können, sondern sie kommen in Länder, wo die Menschen selbst unter sehr prekären Bedingungen leiden, wo diese sozialen Abstürze und Schleifspuren aus der Corona-Zeit überall präsent sind. Und sie kommen da an, Unterstützung gibt es keine. Es gibt keine staatlichen Institutionen, die jetzt sagen, wir haben jetzt hier irgendwelche Notaufnahmesysteme und so weiter, sondern diese Menschen konkurrieren dann mit denen, die in den Ländern ebenfalls Teil von urbaner Subsistenzproduktion, also Überlebensarbeit sind. Und da entstehen dann sofort Konflikte. Da geht es dann sofort um Verdrängung, um den Kampf, um Möglichkeiten, irgendwo zu wohnen, auf der Straße Produkte anbieten zu können, eben Einnahmen zu generieren. Und diese Geflüchteten kommen dann natürlich in Gesellschaften an, in denen sie nicht willkommen sind. Dann gibt es Hierarchien. Also ganz klar, wer zum Beispiel als Haitianerin, Haitianer in einem Land wie Chile versucht, Fuß zu fassen, hat es mit einem Rassismus, mit Xenophobie und Ablehnung zu tun, die wir uns, obwohl wir in Deutschland einiges gewohnt sind, was dieses Thema anbelangt, kaum vorstellen können. Da kommt alles zusammen. Und weil das eben, sagen wir mal, Gesellschaften und Länder sind, die auch keine historische Erfahrung mit der Aufnahme von Geflüchteten mit anderer Hautfarbe haben. Und da bilden sich dann Hierarchien. Und Menschen aus Haiti beispielsweise sind in diesen Hierarchien immer diejenigen, die ganz, ganz unten sind, auf denen alle anderen ihre Aggressionen abladen. Insofern, das sind Bedingungen, bei denen es dann ganz oft wirklich um Überleben geht. Wo komme ich unter? Wo gibt es eventuell eine Möglichkeit, um doch noch ein Zelt zu errichten. Überall in den großen lateinamerikanischen Metropolen sind in den zurückliegenden Jahren Zelt- und Slumstädte entstanden, die es so in dieser Form lange Zeit nicht mehr gab und die eben Geflüchtete beherbergen. Da wird dann gekämpft um die Möglichkeit, irgendwo in so Cités, in so Innenhofslums unterzukommen oder unter Brücken eine Behausung zu haben. Also insofern die Wohn- und Lebensbedingungen dieser Menschen, die können wir uns kaum ausmalen. Ganz zu schweigen von Grundrechten, also beispielsweise Kinder, die in die Schule gehen wollen oder die dann einen Anspruch auf gesundheitliche Basisversorgung haben. Diese Rechte sind viele Staaten nicht in der Lage einzulösen.
Okay, Kinderrechte. Wichtiges Stichwort. Da schauen wir im Hintergrundcheck jetzt noch mal genauer hin. Hintergrundcheck. Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes oder kurz die UN-Kinderrechtskonvention wurde am 20. November 1989 von der UN-Generalversammlung angenommen und trat am 30. September 1990 in Kraft. Ihr sind 196 Staaten beigetreten. Sechs wichtige, hier festgeschriebene Kinderrechte sind etwa das Recht auf Gleichbehandlung, unabhängig von Herkunft, Religion oder anderen Merkmalen. Das Recht auf Schutz vor Diskriminierung. Das Recht auf Leben und Überleben. Das Recht auf Schutz vor Ausbeutung und Misshandlung. Das Recht auf Bildung. Das Recht auf Gesundheit und Zugang zu Gesundheitsversorgung. Unter den Flüchtenden sind ja viele Kinder, also auch überproportional viele Kinder. Warum ist das denn so? Also sind Kinder auch alleine unterwegs oder sind es hauptsächlich Familien?
Also weniger als hier in Europa gibt es nicht so viele Kinder, die allein auf der Flucht sind. Es hat einfach damit zu tun, dass Familien als Ganzes fliehen. Und diese Kinder erleiden natürlich Unsägliches. Anders als bei anderen weltweiten Fluchtbewegungen spielt sich ganz viel zu Fuß ab. Vor allem Menschen ohne Ressourcen, die nicht in der Lage sind, Schleuser und Schlepper zu finanzieren, die müssen große Strecken dieses Weges zu Fuß zurücklegen. Ob das im Norden von Chile die Atacama-Wüste ist, also zwischen der peruanisch-chilenischen Grenze oder von Bolivien nach Chile kommen durch den Salar de Atacama, oder ob das der Tapón de Darién, also diese Dschungelregion zwischen Nordkolumbien und dem Süden von Panama. Das sind Landschaften, in denen Flucht einfach lebensgefährliche Formen annimmt und dann auch Kinder oft von ihren Familien getrennt werden, also insofern dann doch wieder allein sind, es auch keine Systeme gibt, um die zusammenzuführen. Also insofern, sie treten die Flucht nicht allein an, aber sie laufen natürlich während der Flucht Gefahr, von ihren Eltern, von ihren Verwandten getrennt zu werden. Und sie sind dann allen Risiken ausgesetzt, die man sich vorstellen kann. Da gibt es wirklich herzzerreißende Berichte über Gewalt, die Kinder angetan wird. Auch sexualisierte Gewalt, weil in diesen Schleuserorganisationen denjenigen, die versuchen, mit diesen Geflüchteten Geld zu machen, sind eben immer wieder auch Leute aus diesen kriminellen Netzwerken, die einen Teil ihrer Macht aus sexualisierter Gewalt ableiten. Und ganz oft werden Kinder Opfer. Und diese Verbrechen bleiben straflos, weil es niemanden gibt, der die Täter, allermeisten Fällen Männer, deswegen sage ich Täter, jemals zur Rechenschaft ziehen würde.
Was erleben dann besonders Kinder, wenn sie dann auch ankommen im Durchgangs- oder vielleicht auch Zielland?
Man muss dazu sagen, wie immer in Stress- und Krisensituationen ist es einfach so, dass Kinder voll abbekommen, was die Erwachsenen erleiden. Wenn die Eltern in Todesangst sind, dann sind es die Kinder auch. Wenn es nichts zu essen gibt, dann haben auch die Kinder Hunger. Wenn die Eltern verzweifelt um Trinkwasser kämpfen, dann merken das auch die Kinder. Mir hat ein Kollege, Dr. Elmer Villeda, der das Kindernothilfeprogramm in Honduras leitet, der hat mir gesagt, wenn er mit den Kindern spricht, die diesen Tapón del Darién durchwandert haben, dann sagen die ganz oft, sie hätten dort den Teufel gesehen. Die meinen damit einfach das, was sie erlebt haben, auch was Menschen anderen Menschen antun. Man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass diejenigen, die da unterwegs sind, das waren jetzt 500.000 im vergangenen Jahr, die diese Dschungelregion unter unsäglichsten Bedingungen durchquert haben, dass die alle solidarisch miteinander wären, sondern da geht es einfach darum, wer überlebt, wer kämpft sich durch, das Recht des Stärkeren, und dabei geraten eben Kinder ganz oft unter die Räder. Also wenn sie dann ankommen, wenn sie beispielsweise die Grenze zwischen Nicaragua und Honduras überwunden haben und dort in den Grenzorten ankommen, da ist dann ganz oft einfach nur noch totale Erschöpfung. Irgendwo die erlebten Erfahrungen. Kinder können das oft nicht artikulieren. Und das sind natürlich so traumatische Situationen, die dringend bearbeitet werden müssten. Nur dafür gibt es kaum Infrastruktur, kaum Angebote. Es sind kirchliche Organisationen, es sind Kirchengemeinden, es sind Freiwillige, die dann versuchen, mit den Kindern zu arbeiten. Wir kennen zum Beispiel die Technik von diesen sogenannten Child-Friendly Spaces, wo dann versucht wird, mit Kindergruppen einfach ein Stück weit Alltagssituationen zu konstruieren, mit denen zu spielen, irgendwelche Dinge zu organisieren, um sie rauszuholen aus der Traumaerfahrung, die sie gemacht haben. Aber die Mittel reichen leider nicht aus, um alle zu erreichen. Also insofern, das sind hunderttausende Kinder unterwegs, die möglicherweise für ihr ganzes Leben an diesen Erfahrungen der Flucht auch leiden werden. Und wenn sie dann spüren, dort wo sie hinkommen, es gibt keine Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Sie werden abgelehnt. Sie spüren den Hass und den Rassismus der Gesellschaft, in der sie da gelandet sind. Sie sprechen die Sprache nicht, also beispielsweise Geflüchtete aus Haiti, die Kreol sprechen und in dem Spanisch oder Portugiesisch sprechenden Lateinamerika nichts verstehen, bis sie dann in der Lage sind, da sich zu artikulieren. Das sind alles so retraumatisierende Momente. Also insofern, wir müssen einfach, wenn wir auf Lateinamerika und die Situation der Menschen dort blicken, dazulernen und verstehen, dass es alles ganz anders als hier in Europa, wo es immerhin noch gewisse Strukturen und auch zivilgesellschaftliche Netzwerke gibt, die den Menschen Solidarität, Information und zumindest ein gewisses Gefühl, wir sind nicht ganz allein, sondern wir haben Strukturen, es gibt Leute, mit denen wir reden können, die uns Ratschläge geben. Und dafür ist in Lateinamerika einfach die Zahl, die Dimension dessen, was wir hier beschreiben, zu groß.
Das heißt, es ist tatsächlich so, staatlich passiert sehr, sehr wenig bis nichts. Und die NGOs oder auch kirchliche Hilfsorganisationen springen ein Stück weit ein. Gibt es denn Bereiche, Sie haben eben schon ein bisschen diese Spielgruppen beschrieben, wo sich aber die kirchlichen Hilfsorganisationen, die Sie auch kennen, besonders engagieren?
Ich möchte hier den Eindruck vermeiden, dass bestimmte Regierungen nicht zumindest artikulieren würden, sich für Geflüchtete zu engagieren. Zum Beispiel die Regierung in Honduras macht es immerhin zum Thema und versucht nicht destruktiv mit den Menschen umzugehen. Aber die Ressourcen, Honduras ist eins der ärmsten Länder Lateinamerikas, die Ressourcen sind einfach minimal und oft sind es nur Gesten, aber schon das hilft. In anderen Ländern ist die Ablehnung kategorisch und macht das Ganze dann einfach nochmal brutaler. Um die Frage zu beantworten, was können beispielsweise Organisationen im kirchlichen Hintergrund tun? Also ein ganz wichtiges Thema, über das haben wir vorher schon gesprochen, ist, Kindern den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. So wie es in der UN-Kinderrechtskonvention oder in der UN-Flüchtlingskonvention als ganz große Herausforderung auch immer wieder eingeklagt wird. Diese Kinder, nicht weil sie auf der Flucht sind, haben kein Recht mehr auf Bildung. Also insofern versuchen dann kirchliche Organisationen und Partner, die ich auch kenne, beispielsweise mit Grundschulen Deals zu schließen und zu sagen, nehmt die Kinder auf, macht eine Anstrengung, wir unterstützen euch, wir helfen mit bei der Integration, bei den Sprachkursen, Kreol, Portugiesisch, Creole, Brasileiro. Wir helfen mit, um die Kinder zu begleiten, um die fit zu machen, um zur Schule gehen zu können. Wir leisten einfach eine Supportarbeit, die es ermöglicht, dieses Kinderrecht einzulösen. Das Gleiche gilt für den Gesundheitsbereich. Da sind ganz oft eben auch kirchliche Organisationen dann mit engagiert, um so eine Basisgesundheitsversorgung von Geflüchteten hinzubekommen. Also es sind ganz vielfältige Strategien. Es ist nicht nur der unmittelbare humanitäre Einsatz im Moment des Ankommens, sondern es geht einfach ganz grundsätzlich darum, auch die großen Anliegen aus der UN-Kinderrechtskonvention oder der UN-Flüchtlingskonvention in den Verhandlungen mit staatlichen Strukturen und Institutionen einzuklagen und da um Geflüchteten beispielsweise zu helfen, juristische Möglichkeiten nutzen zu können, um beispielsweise abzuwenden, dass ihre Kinder vom Schulunterricht ausgeschlossen sind. Also es sind verschiedene Aspekte, es sind kreative Formen, es sind komplexe Strategien, die eben einerseits die humanitäre Hilfe, zum anderen das Recht auf Bildung, das Recht auf Zugang zu Gesundheit, juristische Unterstützung und dann das, was wir Advocacy-Arbeit nennen, also das Einklagen von Rechten und das Verhandeln von staatlichem Engagement beinhalten. Vielleicht noch ein Aspekt, der in unserem Zusammenhang auch ganz wichtig ist. Lateinamerika hat immer wieder in seiner Geschichte Fluchtbewegungen durchlitten. Ich möchte an die Geschichte der staatsterroristischen Regime zwischen 1964, dem Militärputsch in Brasilien, dann der Zeit des Pinochet-Regimes in Chile, den massiven Menschenrechtsverletzungen Uruguay, Argentinien, Bolivien, Guatemala, Honduras erinnern. Das waren alles Zeiten, in denen in diesem Kontinent bereits massive Fluchtbewegungen einsetzten. Aber damals sprachen wir von einigen hunderttausend Menschen, die versuchten, in anderen Teilen der Welt Asyl zu erhalten. Heute ist die Dimension eine völlig andere. Und Lateinamerika seinerseits als Kontinent war immer auch ein Ort, an den oder ein Kontinent, in den Menschen von anderswo flüchteten. Ich möchte nur daran erinnern, wie wichtig Lateinamerika für die Aufnahme und die Rettung von geflüchteten jüdischen Menschen aus dem Deutschen Reich war oder aus den besetzten Staaten Europas während dem Zweiten Weltkrieg oder auch andere Fluchtbewegungen, beispielsweise während dem Spanischen Bürgerkrieg nach Lateinamerika. Also es war immer ein Kontinent, wo die Menschen und die Gesellschaften Erfahrungen damit gesammelt haben, Geflüchtete aufzunehmen. Das ist ein extrem vielschichtiges Thema und umso bitterer erscheint, dass eben in vielen lateinamerikanischen Gesellschaften heute Geflüchteten, ob das jetzt Erwachsene oder Kinder oder Jugendliche sind, ein derart populistischer, xenophobischer eine Ablehnungsantwort entgegenschlägt. Das macht richtig traurig, weil all diese Gesellschaften auch Erfahrungen damit haben, wie das ist, selbst fliehen zu müssen. Wir müssen diese ganze Entwicklung einordnen in das, was weltweit passiert. Es ist überall auf der Welt unsäglich einfach, mit populistischen Diskursen gegen Menschen auf der Flucht und ihre Rechte Stimmen zu sammeln. Und möglicherweise ist das, was wir in den USA mit Trump erlebt haben, oder nicht möglicherweise, sondern ganz sicher ist es nur ein Aspekt. Also beispielsweise in Brasilien unter Bolsonaro wurde in einer unsäglichen Art und Weise gegen Menschen, die aus Venezuela versuchten, nach Brasilien zu kommen, dort Schutz zu finden, gehetzt und gegen Menschen aus Haiti, die ebenfalls versuchten, nach Brasilien zu kommen und in anderen Ländern der Region dasselbe. Also dieselben Mechanismen, das Spielen mit Ressentiments und Neiddebatten und wie gesagt, das, was wir vorher formuliert haben, Menschen, die ganz unten sind, eben noch tiefer in den Dreck zu treten. Die Ursachen für das, was wir hier beschreiben, werden zu wenig angegangen. Es gibt offenbar nicht die Kompetenz und das Engagement, um zu sagen, dem schieben wir einen Riegel vor, sondern man beschäftigt sich stattdessen lieber mit der Abschottung und Abgrenzung, baut Mauern und Zäune, anstatt zu verhindern, dass Menschen fliehen müssen, Todesangst um ihr Leben haben müssen.
Lieber Jürgen Schübelin, wir konnten heute nur anreißen, was das wirklich ein sehr, sehr, sehr umfangreiches Thema ist. Aber jetzt erstmal sage ich ganz, ganz lieben Dank.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und Zeit für Mission hattet. Wenn ihr mehr zum Thema der heutigen Sendung, zum EMW-Podcast Zeit für Mission oder der evangelischen Mission weltweit erfahren möchtet, schaut gern in die Shownotes zur heutigen Folge. Mein Name ist Tanja Stünkel. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Zeit für Mission.